Literatur im Betrieb mit Erika Tomalla und Mladen Gladic.
Herzlich willkommen bei Literatur im Betrieb. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Büchern und vor allem mit dem, was sie möglich macht. Ich bin Erika Tomalla, Professorin für Buchwissenschaft an der LMU in München.
Und ich bin Mladen Gladic, ich arbeite im Feuilleton der Welt. Die Idee, dass jemand, der Schriftsteller ist, an einer Schule, an einer Uni arbeitet und dort Studenten unterrichtet, die vielleicht auch noch schreiben lernen sollen, ist etwas, was zumindest in Deutschland noch nicht so lange da ist. Ganz lange hat man gedacht, dass ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin vor allem Talent braucht und dass andere da gar nicht so viel zu sagen haben. Zu lernen wäre das nicht. Und trotzdem boomen heute Schreibschulen, Institute, bei denen junge Leute Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden und dafür sogar ein Diplom kriegen. Wie beeinflussen die den Literaturmarkt, den Literaturbetrieb heute? Wir besprechen das heute mit Julia Lückel, die in Wien zur Geschichte der Schreibschulen forscht. Wie immer werfen wir aber zunächst einen Blick in die Geschichte des Literaturbetriebs.
Der Blick zurück.
Ja, der Blick zurück führt uns heute ins Jahr 1903. In diesem Jahr wendet sich ein junger Offizier an einen berühmten Autor, um dessen Rat einzuholen. Der Offizier heißt Franz Xaver Kappus und der Dichter, an den er sich wendet, ist Rainer Maria Rilke. Kappus bittet Rilke um das, was angehende Autoren und Autoren immer benötigen: Rat, Kritik und Anleitung. Er schickt seinem Vorbild selbstgeschriebene Gedichte und bittet um seine Einschätzung. Rilke verweigert sich aber. Er schreibt: Sie fragen, ob Ihre Verse gut sind. Sie haben vorher andere gefragt. Nun bitte ich Sie, das alles aufzugeben. Niemand kann Ihnen raten und helfen, niemand. Es gibt nur ein einziges Mittel: Gehen Sie in sich, erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben lässt. Rilke macht das Schreiben also zu einer Existenzfrage, nicht zur erlernbaren Technik. Literatur, so seine Botschaft, entsteht nicht durch Anleitung, sondern durch innere Notwendigkeit. Das ist eine Auffassung, die bis heute für viele gültig ist und die sich sehr, sehr lange fortgeschrieben hat. Ausgesprochen wird sie von Rilke aber ironischerweise in einem Moment, in dem in einem anderen Teil der Welt gerade die ersten Kurse für kreatives Schreiben entstehen. Allerdings nicht in der Literatur, sondern im Kontext einer Bildungsdebatte.
Bevor wir zu dieser Bildungsdebatte kommen, Erika, woher kommt eigentlich diese Idee, dass man Schreiben gar nicht lernen kann, dass Schreiben etwas mit dem Inneren zu tun hat, mit Talent, vielleicht mit Genie, etwas ganz Privates ist?
Ja, Rilke bedient da tatsächlich einen sehr, sehr dominanten Topos, der sich wahrscheinlich, wie vieles in der deutschsprachigen Literatur, um 1800 etabliert hat, also in dieser Zeit der Genieästhetik, in der man angefangen hat zu glauben, dass das Schreiben rein aus der Natur kommt, aus dem Inneren, aus der genialen Begabung und dass es eigentlich nicht auf erlernbaren Techniken beruhen sollte. So zumindest lauten die Gerüchte, die um 1800 zirkulieren. Damit grenzt sich diese Epoche sehr stark von einer langen Tradition ab des Schreibenlernens.
Genau, das ist eine Tradition, die man mit dem Stichwort Poetik wahrscheinlich am einfachsten qualifizieren kann. Das ist eine Tradition, die von Horaz bis Opitz oder Gottsched reicht.
Ja, mindestens und natürlich auch noch darüber hinaus. Also dass Autoren oder einfach generell Leute, die ja sich zu Gelehrten ausbilden lassen, sich an antiken Vorbildern üben, dann auch irgendwann an deutschsprachigen Vorbildern im deutschsprachigen Raum, dass sie also versuchen, genau so zu schreiben wie die Muster nachahmen. Das hat eine sehr, sehr lange Tradition und es ergibt ja auch erstmal Sinn, dass man die alten Dichter studiert und versucht, es ihnen gleich zu tun. Und mit dieser Zeit um 1800 eben findet dann ein Paradigmenwechsel statt und diese rhetorische Schulung vor allem, also das Lernen nach Regeln, wird im Prinzip verdammt und die Innovation ist der neue Wert, die Kreativität, auch wenn dieser Begriff in der Zeit natürlich noch nicht etabliert ist.
Genau, und das hat auch eine Konsequenz für das, was an Universitäten geschieht.
Genau, das ist eine ganz interessante Entwicklung, dass auch an den Universitäten dann das Rhetorikstudium, auch die humanistische Bildung in gewisser Weise verschwinden. Also dass man anfängt, und das ist in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt der Fall, eben nicht mehr selbst auf eigene Schreibpraxis zu setzen, sondern ja, Texte zu studieren, sie auszulegen, zu interpretieren, auch irgendwann zu analysieren, zu edieren, aber nicht mehr selbst an dieser Schreibpraxis teilzuhaben. Und die Anfänge des kreativen Schreibens setzen eigentlich genau da an, also an diesem wahrgenommenen Verlust innerhalb der Universität.
Ja, und da setzt auch eigentlich eine Verlustanzeige an, die in Deutschland von denen formuliert wird, die eigentlich Angst davor haben, dass das Studium der Künste eigentlich zu sehr verwissenschaftlicht wird. Mhm. Und dass das die Darstellung eigentlich, die das Schreiben gar keine so große Rolle mehr spielt.
Genau, also in Deutschland gibt es dann diese große Tradition der Geistesgeschichte, also das sind dann auch teilweise Autoren aus dem George-Kreis wie Gundolf, die versuchen wieder mit sehr viel dichterischem Anspruch auch akademische Texte und wissenschaftliche Texte zu schreiben. Das ist allerdings nicht der primäre Ort, wo jetzt dieses kreative Schreiben entsteht, sondern das findet in einem anderen Teil der Welt statt, nämlich in Harvard. Da entstehen ab circa 1885 erste Kurse, in denen Studierende nicht nur über Literatur sprechen, sondern eben selbst Texte verfassen, Gedichte, Erzählungen und Essays und mit der Idee verbunden, dass das Schreiben eben wieder Teil der literarischen Bildung wird.
Genau. In Harvard gibt es auch einen berühmten Dramakurs, wo man lernt, wie man dramaturgisch schreibt. Mhm. Schon sehr früh. Die eigentliche Geburtsszene dessen, was wir hier Schreibschulen nennen, was wir Programme in Creative Writing, kreativem Schreiben nennen, schlägt aber später und ganz woanders, ganz weit weg von der Ostküste, nämlich irgendwo in Iowa.
Genau, da gibt es dann 1936 ein Programm, das später weltberühmt wird, nämlich der Iowa Writers Workshop. Da gibt es tatsächlich zum ersten Mal einen universitären Abschluss für literarisches Schreiben. Und der Begriff Creative Writing taucht zwar auch im 19. Jahrhundert schon aus, aber in dieser Zeit etabliert er sich wirklich auch an den Universitäten.
Mhm. Und Iowa ist wirklich emblematisch für diese Tradition, über die wir hier sprechen. Und auch emblematisch insofern, als dass da ganz berühmte Schriftsteller und Schriftstellerinnen gelehrt haben oder aber auch gelernt haben zu schreiben. Mhm. Unter den Dozenten und Dozentinnen waren John Cheever, Kurt Vonnegut, die Literaturnobelpreisträgerin Luise Glück. Philip Roth hat dort auch gelehrt. Mhm. Unter den Absolventen gibt es Namen wie John Irving. Mhm. Würde man erstmal nicht denken, oder Flannery O'Connor.
Das ist ein interessanter Punkt, werden wir später auch nochmal darauf zurückkommen, dass man ja bei vielen berühmten Autoren und Autorinnen gar nicht unbedingt weiß, dass die Schreiben studiert haben. Also das ist irgendwie was auch in der Biografie dann oft nicht mehr so vorkommt oder einfach nicht so bekannt ist.
Ja, wobei das in den USA gang und gäbe ist sozusagen.
Ja.
Es ist Normalität. Es gab 2010 einen Artikel, den ein Journalist, der auch einen Roman veröffentlicht hatte, Chad Habak, geschrieben hat in N Plus One. Und da berichtet er, dass es 1975 79 Creative Writing Programme an amerikanischen Unis gab. 2010 waren es dann 1269 Programme.
Das ist wirklich eine irre Entwicklung. Ja.
Das ist wahnsinnig viel. Und das führt dazu, wenn man Habak glaubt, dass es eigentlich zwei Kulturen von Schreiben in den USA gibt. Es gibt die, die an Schreibschulen gelernt haben, die auch teilweise zurückkehren an die Schreibschulen und Dozenten und Dozentinnen werden. Mhm. Und es gibt die, die es auf dem Markt versuchen. Mhm. Er nennt das, das sind die NYC, also die New York City Schriftsteller und Schriftstellerinnen.
Mhm. Ja, also ich glaube, mit Blick auf den deutschsprachigen Raum kann man auch inzwischen beobachten, dass es so eine Art von Zweiteilung gibt oder dass eben einfach vor allem dieser Bereich der oder ja die Anzahl der Autorinnen und Autoren, die von diesen akademischen Ausbildungsstätten kommen, wahnsinnig groß ist. Interessanterweise hat sich das aber in Deutschland, wie vieles andere auch im Literaturbetrieb, verzögert etabliert. Also es gab ja bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich diese Studiengänge noch nicht.
Genau, die kommen später. Es gibt Anfänge in den 60er Jahren, es gibt Anfänge in den 50er Jahren in der DDR. Aber das ist eine Entwicklung, die Julia Lückel viel besser kennt als wir.
Ja, genau. Damit möchten wir gerne unseren heutigen Gast vorstellen, Julia Lückel. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Wien und sie forscht aktuell im Rahmen eines großen Buchprojekts zur Geschichte der Schreibausbildung und schaut sich da sehr unterschiedliche Ausbildungsstätten und deren Geschichte an. Herzlich willkommen, Julia.
Ich freue mich, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Julia, wir sind ja gerade schon so ein bisschen auf die Vorgeschichte des Creative Writing oder literarischen Schreibens an Universitäten im frühen 20. Jahrhundert und 19. Jahrhundert eingegangen. Wie sieht es denn mit dieser Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Wo entstehen da die ersten Studiengänge und ja, wie ist das vor allem im deutschsprachigen Raum?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Man glaubt wahrscheinlich, wenn man so mal diesen Begriff der Schreibschule hört, gar nicht, wie politisch oder in welche politischen Kontexte die Ursprünge oder die Wurzeln dieses Phänomens eingebunden sind, auch im deutschsprachigen Raum. Ihr habt schon sehr schön diese Tradition des kreativen Schreibens in den USA skizziert. Es gibt aber noch eine zweite Traditionslinie, die auch für den deutschsprachigen Raum sehr wichtig ist. Und die findet interessanterweise in einem komplett konträren System statt, nämlich in der Sowjetunion. Und zwar ziemlich zeitgleich auch. Also 1933 wird dort die erste universitäre Ausbildung für SchriftstellerInnen auch eröffnet. Das ist das Gorki-Institut in Moskau. Und das kommt natürlich aus einer ganz anderen, einerseits politischen Tradition natürlich, aber auch pädagogischen Tradition. Da wird auf eine andere Art und Weise literarisches Schreiben gelehrt und gelernt und auch mit einer anderen Funktionalisierung. Und beide Traditionsstränge, also sowohl der US-amerikanische als auch der sowjetische, werden dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den deutschsprachigen Raum importiert, könnte man sagen, ins geteilte Deutschland importiert. Und die erste wirkliche oder der erste wirkliche Studiengang für literarisches Schreiben, der findet sich tatsächlich auf der Seite des, also auf der östlichen Seite der Mauer oder der späteren Mauer, nämlich in der DDR in Leipzig. Da wird 1955 schon das sogenannte Johannes Erbecher-Institut für Literatur eröffnet, benannt nach dem kommunistischen Schriftsteller und Politiker Johannes Erbecher, der, vielleicht so ein kleiner Funfact am Rande, eigentlich ein totaler Gegner der Idee einer Schreibschule war. Aber interessant ist da, dass die Schreibschule da eine ganz zentrale politische Funktion auch hat. Also die wurde auch von der SED initiiert und da sollten SchriftstellerInnen als StaatsschriftstellerInnen ausgebildet werden und sozusagen Texte im Sinne des sozialistischen Realismus oder im Stile des sozialistischen Realismus schreiben, also Texte schreiben, die auf eine sehr optimistische, heroische Art und Weise so den sozialistischen Aufbau darstellen. Also das ist eigentlich das erste Institut.
Ja, das ist ja auch deshalb interessant, weil man bei Creative Writing, also dem englischen Begriff, da denkt man dann immer so an individuelle Expressivität, individuellen Ausdruck, also wie kann das Innere sich nach außen kehren, ja, was gibt es für Technik, also Kreativität ist ja auch so ein aufgeladener Begriff, ne, in diesem Kontext. Da geht's ja viel um individuelle Ausdrucksformen eben. Also könntest du das nochmal beschreiben, wie sich eigentlich diese beiden Ansätze unterscheiden? Also einerseits die sozialistische Auffassung von Schreibpraxis und Schreibenlernen und demgegenüber das westliche Modell und wie das auch politisch funktionalisiert wurde. Das hast du ja schon angedeutet.
Also das Interessante ist, dass der Begriff des Kreativen nur im Westen verwendet wird. Also der kommt natürlich auch aus diesem, also ist eine Eingliederung sozusagen oder eine Übersetzung von dem Creativity-Begriff, der wird natürlich im Osten dann nicht verwendet. Und interessant ist, dass der auch politisch funktionalisiert wurde, könnte man sagen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die USA so ein Narrativ aufzuziehen, also sich erstens mal als Kulturnation zu positionieren, um auch in Europa, wo sie so ein bisschen einen schlechten Ruf hatten als irgendwie kulturloser Staat, mussten sie mal demonstrieren, dass sie ja schon quasi auch auf kultureller Ebene mit dem Osten mithalten können oder sogar besser sein. Und das funktioniert da bei dem Begriff der Kreativität und auch ganz zentral über die Schreibschulen. Das ist auch der Grund, warum nach 1945 eigentlich so richtig erst diese Schreibschulen zu boomen beginnen in den USA, weil die da ganz große Förderungen bekommen, weil man zeigen wollte, ja, man kümmert sich ja um seine SchriftstellerInnen und man bietet denen sogar ein Studium an. Und das war irgendwie so ein Versuch, also Kulturpolitik auch zu machen. Und was du angesprochen hast, diese Idee von Individualität und dieser Selbstausdruck, dass das irgendwie auch politisch funktionalisiert wurde, das finde ich ist auch so eine sehr interessante Beobachtung und eine ganz wichtige Beobachtung, weil also in den 1950er Jahren ist vor allem so ein Imperativ in der Schreiblehre ganz zentral, der sich eigentlich bis heute in den deutschsprachigen Raum auch durchzieht und bis heute irgendwie so zentral ist, und das ist im Amerikanischen der Find Your Voice, also finde deine Stimme, deinen Ton, deinen Stil. In dem drückt sich, das schreibt Mark McGirl in seiner ganz zentralen Studie über die amerikanischen Schreibprogramme, The Program Era heißt das Buch, in diesem Slogan drückt sich irgendwie so dieser American Dream of Perfect Self-Expression irgendwie aus. Also diese Idee, ja, als Individuum sich zu verwirklichen und die eigene Stimme zu finden. Und das ist eigentlich in diesem Praxis und in dieser Schreiblehre oder in diesem Praktiken-Ensemble irgendwie so ganz stark eingeschrieben. Dieser Kult des Kreativen, des Individuums, das sich ausdrücken lernt und das seine eigene Stimme findet. Und ich finde das so interessant, weil Kreativität damit ja auch irgendwie zu so einem, also es wirkt irgendwie so neutral, auch weil wir diesen Begriff jetzt irgendwie so gut kennen, aber in seinen Wurzeln war der eigentlich doch ziemlich ideologisch auch geprägt und wurde eben auch gegen sozusagen die Positionierungen des Ostens, also so diese Regelpoetiken, die an den Schreibschulen da zentral waren, also so, da gibt es die Vorgabe und das ist der Stil, nach dem wir arbeiten müssen. Da versucht dann die USA, sich eigentlich so konträr zu positionieren und zu sagen, ja, bei uns ist es, alle können frei schreiben und ihre Stimme finden. Das wirkt natürlich auf den ersten Blick sehr viel weniger ideologisch oder politisch, ist es aber im Grunde nicht. Also es ist genauso ideologisch aufgeladen.
Das ist ja auch interessant, weil das trotzdem sich irgendwo reibt an dieser Idee, dass es ein schulisches Lernen des Schreibens gibt. Find your voice, aber in einer Gruppe mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. Wie geht man mit diesem Problem um?
Also in den USA hat sich eigentlich so, und das ist auch in den deutschsprachigen Raum dann übernommen worden, so dieses Konzept des Workshops oder im deutschsprachigen dann der Werkstatt etabliert. Das ist ein irrsinnig spannender Praxiszusammenhang, weil sich da eine literarische Form auch Wiederbelebung findet, könnte man sagen, die davor eigentlich lange marginalisiert war, nämlich die Stilübungen. Das heißt, es gibt dort so Übungen, die sollen erstmal so das große weite Feld von dem, was man denn potenziell schreiben könnte, eingrenzen, um quasi so die Studierenden erstmal den Druck von der Stofffindung zu nehmen. Und dann wird geschrieben, individuell geschrieben, und dann wird aber in der Gruppe der jeweilige Text verlesen und dann gemeinsam diskutiert. Da gibt es dann unterschiedliche Modelle, ob diejenigen, die den Text verfasst haben, sich mit einbringen dürfen oder nicht. Aber prinzipiell ist, und ich glaube, darauf zielt auch deine Frage so ein bisschen ab, so Individualität im Kollektiv finden, das ist erstmal irgendwie vielleicht irritierend, also weil das ja auch ein kollektiver Zusammenhang ist. Aber tatsächlich ist die Idee der Werkstatt oder des Workshops der, dass es auch so ein bisschen, vielleicht könnte man es Distinktionstraining nennen, also dass man eigentlich gerade in der Abgrenzung von den anderen, also an sich selbst arbeitet und an der eigenen Stimme arbeitet. Also vielleicht löst sich so dieses Paradox ein bisschen auf.
Aber ich glaube, es ist was, womit Schreibinstitute sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in ihrem Selbstverständnis natürlich immer wieder umgehen müssen. Eigentlich, wie sich das Individuelle mit dem Kollektiven vermittelt. Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hattest ja jetzt schon so ein bisschen die Geschichte sozusagen im Osten skizziert. Wann entstehen denn in Westdeutschland oder auch im anderen Teilen des deutschsprachigen Raums die ersten Institute, die eher aus dieser amerikanischen Tradition stammen oder davon beeinflusst sind?
Also bis es wirklich Studiengänge sind, dauert es tatsächlich bis in die 90er Jahre, also bis nach der Wende. Aber es gibt auch davor schon einige Versuche, Schreibschulen zu gründen und dann auch an die Universität zu bringen. Der wichtigste Versuch, weil er auch der erste ist, ist definitiv das Literarische Kolloquium in Berlin, das 1963 gegründet wird. Der Begriff, also literarisches Kolloquium, dürfte wahrscheinlich vielen bekannt sein. Was aber weitgehend unbekannt ist, ist, dass das ursprünglich gedacht war als ein Creative Writing Workshop oder eine Schreibschule eben. In der Planung, als man es 1963 öffnete man es mit einem Werkstatt Prosa-Schreiben, die eben als Schreibschule, als Schreibworkshop konzipiert ist. Und das Spannende ist, dass auch das sehr politisch aufgeladen ist, also dieser Workshop Und ich verwende absichtlich den englischen Begriff, weil der auch damals verwendet wurde zum Teil. Also dieser Workshop wurde von den USA finanziert, nämlich von der Ford Foundation. Das ist also eine philanthropische Stiftung, die in den Nachkriegsjahren oder in der ersten Zeit des Kalten Krieges so ein bisschen den Ruf hatte, dass sie die Projekte fördern würde, die das amerikanische Außenministerium aus politischen Gründen nicht so offen fördern konnte. Das heißt, da gibt es ja auch tatsächlich ein Interesse von Seiten der USA, jetzt sozusagen ihre große Idee des kreativen Schreibens in den deutschsprachigen Raum zu bringen und natürlich nicht zufällig nach Berlin, das nach 1961 natürlich so ein bisschen als Schaufenster für den Osten galt. Und man wollte da schon ein bisschen nachziehen, auch nachdem es ja das Becher-Institut schon seit 1955 gab. Vielleicht kann man es zuspitzen auf so ein bisschen ein bisschen pointiert und sagen, es ist auch ein bisschen ein Wettrüsten mit Schreibschule.
Sehr schön. Das ist ja auch Teil von einer größeren Initiative, wenn ich an sowas denke, wie Zeitschriften wie die Paris Review und auch Kunstförderprogramme, die alle, glaube ich, was mit der Ford-Stiftung zu tun hatten und einen starken kulturpolitischen Impetus zumindest zeigten, amerikaseits.
Ja.
Was mich interessieren würde, McGirl spricht ziemlich viel auch von Gattungen. Und man kann sehen, dass in der amerikanischen Tradition der Schreibschule bestimmte Gattungen irgendwie präferiert werden. Präferiert wird zum Beispiel die Short Story. Die ist natürlich auch einfach, weil man die einfach workshoppen kann. Also einfacher als einen großen Roman, der mehrere Sitzungen braucht und all das, nicht wahr? Aber könnte man beschreiben, wie die Unterscheidung zwischen Ost und West bei diesem Creative Writing, as if it were Creative Writing auch aus dem Osten, Traditionen Unterschiede generiert in den Gattungen, die da entstehen?
Ich glaube, man muss da sehr stark differenzieren nach dem Zeitpunkt, den man betrachtet. Also prinzipiell sind die Schreibschulen sowohl im Westen als auch das Becher-Institut im Osten und dann auch später die Postwende-Schreibschulen versuchen immer alle Gattungen mit einzubringen und einzubeziehen. Du hast erwähnt, dass die Short Story natürlich eine große Rolle spielt. Im Osten gibt es quasi kürzere Erzählungen, die eine Rolle spielen und irgendwie da verfasst werden, die dann natürlich nicht Short Stories genannt werden, anders als im Westen. Aber ich würde sagen, dass prinzipiell schon versucht wird, alle Gattungen irgendwie so ein bisschen mitzunehmen, je nach Phase und je nach Institut. Es gibt aber definitiv einen stärkeren Hang zur Prosa. Ich glaube, das ist auch dann, wenn wir später noch vielleicht über die Schreibschuldebatten sprechen, interessant, weil in Bezug auf Dramatik oder so, die an Schreibschulen eher eine geringere Rolle spielt, gibt es diese Vorbehalte, die gegen Schreibschulen immer wieder geäußert werden, irgendwie gar nicht. Also da dürfte diese Idee von Lehr- und Lernbarkeit nicht so ein Problem darstellen. Mhm. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass es, was die Gattungen betrifft, vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied gibt. Vielleicht eher in der Art und Weise, wie sie gelehrt wird, also wie da literarisches Schreiben vermittelt wird. Da gibt es, glaube ich, schon einen großen Unterschied zwischen Ost und West.
Es ist ja dann eher so, dass sich das auch dann innerhalb der unterschiedlichen eben Postwende-Institutionen relativ stark ausdifferenziert, ne? Also dass da die Schwerpunkte teilweise sehr, sehr anders gelagert sind. Es wird ja dann in Hildesheim dieser Studiengang für erstmal kreatives Schreiben war der Ursprungsname, ne? Am Kulturwissenschaftlichen Institut gegründet, der sich wahrscheinlich, könnte man jetzt ganz pauschal sagen, so einem populären Mittelfeld der Literatur vielleicht eher verschreibt. Also auf jeden Fall nicht in erster Linie nur avantgardistische Hochliteratur oder so. Und das ist ja dann eher was, wofür vielleicht das Wiener Institut steht, oder? Also den Eindruck, dass sich diese Schwerpunkte dann tatsächlich erst eigentlich so in den 90er Jahren so richtig ausdifferenzieren.
Ja, eine sehr spannende Beobachtung. Ich würde sagen, dass sich in den Anfangsjahren, also du hast schon erwähnt, in den 90er Jahren, in den späten 90er Jahren werden diese ersten Institute dann gegründet, also Wien noch mal ein bisschen verzögerter, ist 2009 dann tatsächlich an die Uni gekommen. Aber da stehen die Institute tatsächlich in unterschiedlichen Traditionen, die sich dann aber im Laufe der Zeit so ein bisschen ausschleifen und vielleicht, wo sich die Institute dann auch annähern. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt Wien anschauen, Wien ist entstanden oder die Schreibschule in Wien ist entstanden aus der Schule für Dichtung heraus. Das war eine noch nicht an der Uni verankerte Schreibschule, in der unter anderem H.C. Artmann und Gerhard Rühm gelehrt haben und wo vor allem so experimentelle Formen wie visuelle Poesie, konkrete Poesie, Performance und so im Zentrum standen und weniger jetzt so klassische Formen oder klassische Gattungen wie der Roman oder so. Es gibt dann, würde ich sagen, schon ein bisschen einen Bruch oder so. Ein Bruch ist zu viel gesagt, aber als es dann tatsächlich an die Uni kommt, dieses Studium in Wien, unterrichten zwar zum Beispiel Gerhard Rühm noch weiterhin, aber es werden dann schon auch Prosaformen sehr stark ins Curriculum integriert. Trotzdem würde ich sagen, dass gerade in den Anfangsjahren, und das hängt natürlich auch von den DozentInnen, die dort sind, und den Professuren ab, also wer da gerade sozusagen die, die Leitung inne hat, dass es trotzdem schon noch experimenteller ausgerichtet ist, vielleicht sogar bis heute, als die anderen Institute, also wo sich man schon Traditionslinien irgendwie nachzeichnen kann. Was ich wichtig finde, ist aber, dass ich glaube trotzdem, und das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die ich in den letzten Monaten, Wochen und so hatte, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein Selektionsphänomen ist. Also was wird dann, wenn wir über diese Schreibschulen sprechen, denn konkret besonders hervorgehoben? Weil zum Beispiel in Hildesheim gibt es auch so einen Kreis für experimentellere Lyrik und so, gerade in den letzten Jahren auch. Aber das ist dann meistens das, was, wenn wir über diese Schreibschulen sprechen, weniger im Zentrum steht. Und genau, da muss man dann auch schauen, inwiefern diesen Ruf, den die Schreibschulen haben, inwiefern man den nicht selber dann reproduziert.
Ja, guter Punkt. Ich fand jetzt nochmal im Hinblick auf Wien ganz interessant, ich glaube, wir hatten auch schon mal kurz drüber gesprochen, das Buch von dem Wandersänger Marco Wander, der dort auch studiert hat, Sprachkunst. Und da hat man tatsächlich den Eindruck, also eben, dass es erstens auch gar nicht nur um die Ausbildung von Autorinnen und Autoren jetzt im klassischen Sinn geht, sondern irgendwie so auch künstlerische Ausdrucksformen unterschiedlicher Art. Also manche gehen dann, glaube ich, auch stärker in die Performance-Richtung und so weiter. Er hat sich dann eben auf Songschreiben kapriziert. Aber da scheint es doch ein relativ großes Spektrum zu geben. Und das ist vielleicht doch ein bisschen dann ein Unterschied zu einem Ort wie Hildesheim. Aber ich finde den Punkt trotzdem total wichtig, dass man diese Klischees, die man über diese Schulen oft erzählt bekommt, nicht reproduziert. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über Leipzig sprechen, was ja dann auch ein wichtiger Ort ist. Also das wird ja eben, du hattest das Johannes R. Becher-Institut genannt, zu dem man vielleicht noch sagen kann, dass die Forschung dazu immer wieder hervorhebt, auch dass es da eigentlich sowas wie eine auch eigenlogische Entwicklung der Schreibpraxis gibt, die sich ein bisschen auch von politischen Zugriffen entkoppelt. Also was ja auch für das literarische Feld der DDR schon mitunter festgestellt wurde, dass der politische Zugriff darauf nur bedingt funktioniert. Also es gibt auch, da entwickelt sich die Literatur auch nach eigenen ästhetischen Kriterien. Oder wie würdest du das einschätzen? Das wäre die erste Frage. Die zweite, wie sich das dann eigentlich bei der Neugründung 95 ist das ja dann fortsetzt? Oder gibt es da eigentlich eher einen stärkeren Bruch?
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. In der Forschung wurde ja sehr lange so ein bisschen diskutiert und auch Absolventinnen haben sich da immer wieder eingemischt, ob denn das Becher-Institut tatsächlich so eine sozialistische Kaderschmiede gewesen sei oder nicht doch eher ein Ort, wo man frei quasi freier als in anderen Kontexten auch sich über Texte austauschen konnte und wo es eher so ein bisschen ein Schutzraum auch ist. Ich glaube, dazu ist zu sagen, dass es sehr stark davon abhängt, wie es kulturpolitisch in der DDR prinzipiell gerade zu dem bestimmten Zeitpunkt aussieht. Also es gibt ja so Phasen, in denen das Rigida, also das Programm Rigida umgesetzt wurde oder eingefordert wurde und in Phasen, in denen das weniger der Fall war. Man muss auf jeden Fall sagen, dass es nicht nur so ein, oder das müsste man definitiv präzisieren. Es gibt Phasen, in denen AutorInnen auch durchaus provokantere Texte geschrieben haben, also die auch sich ein bisschen gegen das Regime auch gewendet haben. Zum Beispiel sind einige bekannte Namen auch von AutorInnen, die definitiv regimekritisch eingestellt waren, zu nennen, die dort studiert haben, zum Beispiel Sarah Kirsch, Helga M. Nowak, wobei die auch exmatrikuliert wurde dann in den 60er Jahren. Also es sind nicht nur Parteidichter sozusagen daraus hervorgegangen, das ist ganz wichtig, genau. Und die andere Frage, die sehr spannend ist auch, wie ist es dann eigentlich zu der Neugründung in Leipzig gekommen? Nach der Wende wurde das Institut abgewickelt, das heißt, man wollte es schließen. Und das Interessante ist jetzt, dass sich aber vor allem viele AbsolventInnen, StudentInnen und Lehrende dagegen gewandt haben und gemeint haben, sie würden das eigentlich gerne fortsetzen, nur in einer entideologisierteren Form. Also gerade Ende der 80er Jahre war ja auch nicht mehr so eine ja, ist am Institut nicht mehr, vor allem ästhetisch, nicht mehr so durchgegriffen worden. Also da war das Ganze auch schon ein bisschen weniger rigide und da hatte das Institut eigentlich einen ganz guten Ruf, auch unter denen, die der DDR gegenüber vielleicht kritischer eingestellt waren. Und trotzdem gab es in Sachsen, war die Kulturpolitik dagegen, das Becher-Institut unter neuem Namen einfach fortzuführen. Es wurde dann abgewickelt 1993 und dann 1995 neu gegründet als Deutsches Literaturinstitut Leipzig, DLL abgekürzt, und ist damit eigentlich so die erste Postwende Schreibschule oder universitäre SchriftstellerInnen-Ausbildung und sicher bis heute auch die bekannteste und, ich würde sogar sagen, renommierteste. Jedes Jahr bewerben sich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in den Anfangsjahren haben sich da wirklich so an die 600 Leute jährlich beworben auf diese 15, 20 Plätze, die da jedes Jahr zu vergeben waren. Also es ist eine unglaubliche Zahl auch. Genau, und Leipzig gilt, glaube ich, bis heute so als das bekannteste Institut. Da ist auch in den ersten Jahren, wahrscheinlich auch deswegen einfach, weil so viele bekannte Absolventinnen daraus hervorgegangen sind. Juli C. in den ersten Jahren, Clemens Meyer, Anke Stelling, Nora Bossong und viele weitere.
Du hast uns jetzt schon sozusagen beigebracht, dass wir die Bezeichnungen der einzelnen Sprachschulen nicht ganz wörtlich nehmen sollen. Hildesheim mit Kulturjournalismus im Titel, Wien mit Kunst im Titel. Aber gibt es Unterschiede in der Art und Weise oder Reflexionen auf die Unterschiede, wie dort unterrichtet wird? Oder ist das Workshop, die Workshop-Methode, die du anfangs skizziert hast, wirklich die, die ubiquitär zum Einsatz kommt?
Ich würde sagen, es gibt so drei Lehrveranstaltungstypen, die sich als Form irgendwie etabliert haben und in allen drei Instituten zentral sind, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder mit unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtungen dann auch. Das eine ist der Kern, immer noch die Werkstattmethode. Ich glaube, die zieht sich an allen Instituten durch. Also diese Idee von Stilübung und kollektiven Diskutieren von Texten, das ist definitiv so der Kern dieser Praxis. Dann gibt es diese Werkstättenrahmen noch zu Theorieseminare. Das sind in erster Linie so Einführungen in unterschiedliche Gattungen, wobei es da auch unterschiedliche Schwerpunkte gibt, könnte man sagen. Leipzig zum Beispiel hat eine sehr starke Tradition, dass das Ganze auch ein bisschen literaturwissenschaftlicher ausgerichtet ist. Das steht dann auch in den Statuten so drinnen. Also dass es da irgendwie vielleicht ein bisschen theorielastiger ist, könnte man sagen, als zum Beispiel in Wien oder in Hildesheim. Und zum anderen gibt es auch noch, was die Theoriekurse betrifft, so Einführungen in den Kanon, in einen klassischeren Kanon, in einen vielleicht gegenwärtigeren Kanon. Das ist dann sehr stark abhängig davon, wer diesen Kurs gibt. In Hildesheim zum Beispiel hat es eine ganz starke Tradition, dass man sich da extrem auf Gegenwartsliteratur fokussiert. Da geht es darum, so ein Gefühl für Zeitgenossenschaft, wie es heißt, zu entwickeln. Das ist vielleicht auch so ein Spezifikum dieses Instituts. Und der dritte Typ noch, vielleicht der wahrscheinlich die meisten interessiert, weil es auch sehr eng verbunden ist mit den Vorurteilen, die mit Schreibschulen verknüpft sind oder mit den Debatten rundherum, ist, dass es auch Kurse zur Einführung in den Literaturbetrieb gibt.
Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Debatten, die es um diese Kurse gibt. Also wir haben ja schon gesagt, das braucht eigentlich lange, in Deutschland relativ lange, bis es sich wirklich an den Universitäten etabliert. Es gibt zwar diese Vorgeschichten mit dem LCB, es gibt das Johannes R. Becher-Institut, aber diese eigentliche Gründungswelle beginnt dann ab den 90er Jahren. Inzwischen gibt es ja sehr, sehr viele Orte eigentlich, an denen man in unterschiedlichen Studiengängen oder auch Nebenfächern Schreiben studieren kann. Vielleicht können wir noch mal auf diese Debatten eingehen. Also wir hatten ja am Anfang Rilke zitiert und seine Vorbehalte dagegen, dass man jemand anders um Rat fragt, wenn es um Schreiben lernen geht, dass man eigentlich in sich reinhören soll. Und das scheint ja auch in Deutschland irgendwie lange ein Vorbehalt gewesen zu sein. Also, dass man überhaupt in Zweifel zieht, dass man jemanden braucht, um einem zu sagen, ja, folgende Übungen kannst du machen und dann wirst du ein guter Schriftsteller.
Ja, da gibt es eine ganz lange Debatte, die sich, ich würde sagen, in erster Linie, oder es zieht sich so durch, ganz zentral eben um die Frage nach Lehr- und Lernbarkeit dreht. Ist das wirklich lehrbar? Ist das wirklich lernbar? Und was heißt das für den Genie-Mythos? Und da habe ich jetzt in den letzten Wochen, habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe diese ganzen Feuilleton-Artikel, die zu Schreibschulen und AbsolventInnen und Texten von AbsolventInnen geschrieben wurden und veröffentlicht wurden im Feuilleton durchgesehen. Und das waren tatsächlich so an die 500, 600 Artikel. Das ist einfach eine irrsinnig große Zahl auch. Und da ist mir aufgefallen, oder das zeichnet sich so ein bisschen ab, dass es am Anfang eher so ein bisschen ein spöttischer Blick auf die Schreibschulen ist. Also da sind die Titel dann sowas wie Diplom für Musendichter oder Stundenplan mit Musenkuss und so. Also wo man auch auf diese Dichtermythen irgendwie referiert und auch irgendwie schon gerade in dieser Ironisierung ja auch klar wird, dass diese Ideen von Künstlertum eigentlich veraltet sind, aber man kann sich irgendwie noch nicht so ganz von denen lösen. Also sie spielen irgendwie schon vielleicht noch so als Mythos einfach auch noch so eine Rolle und haben so ein Nachleben. Und dass es dann aber so wirklich ein bisschen härter zugeht, sage ich jetzt mal, in der Debatte und dass es wirklich auch sehr angriffig wird, das passiert interessanterweise erst 2004, 2005. Also da entsteht auch dieser Begriff der Institutsprosa, der Schreibschulprosa, der wird davor eigentlich noch gar nicht verwendet. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum passiert das 10 Jahre, nachdem die ersten Institute entstanden sind? Warum kocht das da auf einmal nochmal, also warum bekommt das da nochmal so ein bisschen einen Turn? Und meine These wäre jetzt, dass da in der Zeit einfach zum ersten Mal so richtig sichtbar wurde, wie viele AutorInnen mittlerweile dort studiert haben an solchen Instituten. Also das erste Mal fällt dieser Begriff der Institutsprosa tatsächlich auch in einem Beitrag in der Welt mit dem schönen Titel Im Gefängnis der Könnerschaft in der Welt. Und das ist eine Beobachtung zu den 12. Tagen der deutschsprachigen Literatur, also Bachmann-Preis, wo zum ersten Mal sichtbar wurde, wie viele AbsolventInnen da eigentlich jetzt gerade lesen von den Schreibschulen. Ja.
Und dieser Begriff der Institutsprosa muss man vielleicht nochmal kurz erläutern, der suggeriert ja, es gibt sowas wie ein genormtes Schreiben, also sowas wie einen Einheitston, auch einheitliche Themen und man erkennt das irgendwie an diesen Texten, dass die Leute, die geschrieben haben, da gelernt haben, weil sie alle irgendwie gleich klingen. Ne? Also das suggeriert der Begriff. Interessanterweise wurde der ja dann gerade von den Hildesheimern auch positiv angeeignet. Also es gibt dann so Sammelbände mit dem Titel Institutsprosa, wo sie das selbst stolz vertreten. Also so eine Art Reappropriation dieses Begriffs und versuchen, den positiv wieder aufzuwerten oder sich vielleicht auch darüber lustig zu machen, dass es dieses Vorurteil gibt. Aber es war eben ganz lange so ein Schlagwort, das negativ verwendet wurde, um Autorinnen und Autoren eigentlich abzusprechen, dass sie einen individuellen Ton haben, sondern zu sagen, ja, ihr klingt irgendwie alle gleich.
Und ich finde das so interessant, weil ich habe mir dann natürlich angeschaut, was sind denn die Argumente, die gebracht werden oder was ist denn dieser Stil, der da vermeintlich identifiziert wird. Und wenn man sich anschaut, mit welchen Begriffen diese Texte dann beschrieben werden oder was denn so als Institutsprosa Stil gibt, fällt auf, wie allgemein gehalten das wird einerseits. Also wird kritisiert, alle schreiben in der ersten Person, es ist alles im Präsens erzählt. Und meistens sehr lakonisch erzählt, sehr kurze Sätze. Aber das ist, glaube ich, eher so ein Zeitstil der frühen 2000er, der damals ja auch sehr populär war oder der irgendwie so, ich würde nicht sagen, dass das so ein Stil ist, der jetzt spezifisch für die Schreibschulen ist, sondern eher so ein Generationsphänomen vielleicht auch, beziehungsweise so allgemein, also erste Person, in der ersten Person zu schreiben, in der Ich-Form und im Präsens zu erzählen, ist noch nicht so richtig ein Charakteristikum, würde ich jetzt sagen, das dezidiert dann auf die Schreibschulen verweist. Aber interessant ist eben auch, dass vor allem vorgeworfen wird, dass die Texte so, Zitat, blutleer, risikolos und monoton seien oder auch saturiert, kommt auch vor, dass sind natürlich Kategorien, die eigentlich keine ästhetischen Kategorien sind, sondern die sich, glaube ich, und darin spiegelt sich eher darin, dass sich die Kritik weniger wahrscheinlich gegen die Texte richtet, als vielmehr gegen das Dichterbild, das dahinter steht.
Es geht aber auch um den, sagen wir mal, soziokulturellen Background derjenigen, die dort Schreiben gelernt haben, nicht wahr? So 10 Jahre nach 2004, das hast du als eine Schwelle genannt.
2014 gibt es dann diese Arztsohn-Debatte.
Genau.
Genau, da geht es dann tatsächlich stärker um die sozialen Hintergründe und um die Frage, also letztlich ja auch wieder um einen Einheitston oder einheitliche Themen, aber mit dem Argument, das ist ein Artikel gewesen, den Florian Kessler verfasst hat, der selbst Absolvent ist in Hildesheim und inzwischen sehr prominenter Lektor bei Hansa, der genau darin die These aufstellt, er hat eigentlich nur mit Arztsöhnen zusammen studiert, also mehrheitlich, und das Problem, das sich daraus ergeben könnte, ist, dass alle den gleichen Erfahrungshintergrund haben und dasselbe von sich geben. Dem wurde sehr viel widersprochen, ne? Also ich weiß nicht, wie du die Debatte wahrgenommen hast oder die Reaktion darauf, aber er hat, glaube ich, sehr viel Gegenwind bekommen.
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, in seinem Artikel sind ja zwei Dinge eingeführt. Also eigentlich eine sehr interessante Argumentation erstmal, also so eine sehr literatursoziologische Argumentation. Also zu sagen, okay, wie hängen denn eigentlich Lebensstil und Schreibstil zusammen? Aber er hat das natürlich sehr deterministisch dann so verknüpft und auch auf eine sehr polemische und auch persönlich angriffige Art und Weise. Also er benennt da ja auch einzelne Personen und meint, dass eben weil sich die vor allem eben Leute aus einem mit bildungsbürgerlichem Hintergrund und vor allem die finanziell sehr, sehr viel sicherer aufgestellt sind, an diesen Schreibschulen befinden, dass die dann durch einen geteilten Geschmack, einen geteilten Habitus auch ähnliche Texte verfassen würden, die dann ebenso saturiert seien wie die Autorinnen selbst. Und ich fand es so interessant bei der Debatte, also vielleicht so zwei Aspekte. Einerseits, wie darauf reagiert wurde. Also es ist ja eigentlich ein sehr systemisches Argument, das Kessler da macht. Und es wurde aber vor allem von Seiten von AbsolventInnen, die dort studiert haben, eher so anhand von einzelnen Beispielen gekontert, also die Einzelfälle aufgezeigt, wo das eben nicht zutrifft. Das hat mich verwundert, dass man irgendwie auf diese systemische Dimension weniger zu sprechen kam. Aber was noch viel interessanter ist und was ich so spannend finde, ist, dass die ganze Debatte sich eigentlich zu einer Debatte über den gesamten Literaturbetrieb entwickelt hat. Mhm. Also natürlich, das, was Kessler da ankreidet, ist nicht nur ein Problem von Schreibschulen, sondern auch eins von Universitäten prinzipiell und vom Literaturbetrieb besonders. Aber wenn man sich das anschaut, später mischen sich dann ja auch Maxim Biller und so ein, da spielt die Schreibschule gar keine Rolle mehr. Da geht es dann nur mehr um den Literaturbetrieb. Mhm. Und das ist natürlich auch interessant, inwiefern Schreibschulen da auch so ein bisschen den Zündstoff für größere Debatten liefern.
Als Passepartout sozusagen für das, was Gegenwartsliteratur heißt.
Genau. Also ich habe auch den Eindruck an diesen Schreibschuldebatten, es gab ja dann später auch nochmal diese Sexismusdebatte, dass das oft wie so, ich meine, diese Schreibschulen sind ja auch sowas wie Literaturbetriebe im Kleinen. Sie simulieren das ja auch ein bisschen durch ihre Ausbildungsprogramme. Und dass sich da auch irgendwie in besonderer Weise nochmal diese Debatten kristallisieren und vielleicht auch früher offen ausgetragen werden als dann an anderen Orten. Und dass sich dann ja letztlich auch übertragen lässt oder eigentlich ja damit viel größere Zusammenhänge angesprochen sind. Du hattest vorhin jetzt schon gesagt, so in den 2000er Jahren merkt man zum ersten Mal, wie viele Leute eigentlich, die beim Bachmann-Wettbewerb, jetzt man könnte das auch für andere Preise und Wettbewerbe sagen, aus diesen Ausbildungsstätten kommen. Nochmal allgemeiner jetzt gefragt, mit Blick auf die jüngere Gegenwart, also 2025, wie sieht es denn da aus? Also ich weiß nicht, ob du das mal abgezählt hast, sowas wie den Anteil von SchreibschulabsolventInnen zum Beispiel beim Deutschen Buchpreis. Also wie wirkmächtig ist das eigentlich inzwischen im Hinblick auf die Präsenz oder ja die Gegenwartsliteratur?
Ja, stärker als man denken könnte, glaube ich. Also in Leipzig zum Beispiel es werden Aufzeichnungen geführt darüber, wie viele Texte von AbsolventInnen denn schon ungefähr erschienen sind. Und seit 1998 vermutet man, oder es sind keine klaren Zahlen, aber es sind so Schätzungen und man versucht das auch irgendwie so nachzuvollziehen, dass etwa 800 Bücher sind. Das ist jetzt für die 20 Jahre nicht so, wirkt das erstmal nicht so viel, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich doch eine ganz beachtliche Zahl. Und sehr deutlich, wie groß oder welchen Stellenwert dieses Phänomen auch hier gerade jetzt in den letzten Jahren hat, dafür symptomatisch ist definitiv der Deutsche Buchpreis. Allein wenn wir die letzten 4 Jahre schauen, die letzten 4 PreisträgerInnen haben alle an Instituten studiert, also Kim de Lorison in Biel in der Schweiz, Antonio Schachinger in Wien, Martina Hefter in Leipzig und dieses Jahr Dorothee Elminger in Biel. Also daran sieht man das auch. Es ist natürlich nur anekdotisch, aber man sieht doch auch, dass es ja irgendwie eine sehr, sehr wichtige Ausbildungsstätte mittlerweile ist. Es steht für mich noch aus, das tatsächlich statistisch auch zu erfassen. Daran sitze ich gerade so ein bisschen. Mhm. Aber gerade was den Deutschen Buchpreis betrifft, fällt da schon sehr deutlich auf, dass es sehr viele AbsolventInnen sind. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es mittlerweile einfach auch sehr, sehr viele AbsolventInnen gibt. Ja.
Also ein enormer Einfluss auf die Literatur, nicht nur der Bundesrepublik, nicht nur der DDR, sondern auch der Berliner Republik, nebst anderen deutschsprachigen Ländern, durch Schreibschulen. Das ist ein Takeaway. Julia, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wichtigen und ganz augenöffnenden Einblicke in ein Phänomen, das, glaube ich, so systematisch in Deutschland gar nicht bearbeitet worden ist. Wir sind gespannt auf deine Forschung.
Ja, wir sind sehr gespannt auf dein Buch und freuen uns sehr, dass wir jetzt dadurch schon Einblicke bekommen konnten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich sag danke.
Wir haben sehr viel gelernt über die Geschichte des Creative Writings und der Schreibschulen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in den USA und aber auch in der Sowjetunion. Mhm. Besonders interessant fand ich tatsächlich, wie stark politisiert nicht nur das sozialistische Projekt war, das sich in der Becherschule in Leipzig niedergeschlagen hat, sondern auch Projekte wie das LCB in Berlin getragen waren von kulturpolitischen Überlegungen, die in den USA entstanden sind.
Genau, also überhaupt diese starke Förderung der Schreibinstitute in den USA mit der Idee, dass man da ja letztlich auch sowas wie einen neuen Menschen hervorbringt.
Ne? Ganz klar.
Einen kreativen Menschen, einer, der sich eben gegen andere politische Systeme, die eher auf Kollektiven beruhen oder auf der Idee von Kollektiven, dagegen behaupten und dagegen stellen, eben durch den Glauben ans Individuum. Also das fand ich auch einen super wichtigen Punkt, dass man sieht, wie stark politisiert das eigentlich in beiden Sphären ist und in keinerlei Hinsicht irgendwie was ganz Unschuldiges und auf jeden Fall nicht so ist, was man ja immer denkt. Also in der DDR gab es eben die Staatsdichter, die Staatsautoren, also die Leute, die letztlich von der Politik instrumentalisiert wurden, um Texte zu schreiben, die dem Regime gefällig sind, sondern dass Politisierungen tatsächlich auf beiden Seiten stattgefunden haben.
Es ist ein interessanter Chiasmus sozusagen, eine Überkreuzung. In den USA wird man sehen müssen, dass Individualität gehypt wird, aber das Medium dieser Individualität eine kollektive Ausbildung ist.
Ja, interessant.
Und auf der anderen Seite kann man sehen, dass es eine kollektive Ausbildung gibt, wie etwa in Leipzig, und man beobachten kann, dass trotzdem dort Räume entstanden sind, die sich eben dieser Kollektivität verweigern konnten.
Und entziehen, genau. Und wo trotzdem individuelle Autorschaften auch natürlich entstanden sind. Ja, dann wichtiger Punkt auch nochmal, dass man gesehen hat, dass es eigentlich diese verzögerte Annahme dieser Programme gibt oder Etablierung an den Universitäten, nämlich erst ab den 1990er Jahren, dann auch in den 2000er Jahren. Und dass das natürlich auch nach wie vor einen Grund darin hat, dass dieser Geniegedanke so wirkmächtig ist. Also die Auffassung eigentlich, dass man Schreiben eben nicht lernt an der Schule, sondern irgendwie zum Dichter geboren wird.
Land der Dichter und Denker, eben nicht der Schriftsteller und nicht der ausgebildeten Schreiber, sondern Dichter, natürlich, klar.
Also vor dem Hintergrund auch mal interessant, wie Julia diese Artikel zitiert hat, ne, die Musensöhne und wirklich dieses veraltete Vokabular, das eben fortgeschleppt wird und man distanziert sich irgendwie davon, aber man kommt auch nicht so ganz drüber hinweg oder kann auch nicht so ganz glauben, dass man Schreiben wirklich an einem Institut lernen kann.
Genau. Und als letzten Punkt würde ich, glaube ich, hervorheben, wie zentral die Schreibschulen seien, dass die in Österreich, in der Schweiz, über Biel haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig geredet, oder eben Hildesheim, Leipzig sind, wenn es darum geht, dass sich Tendenzen in der Gegenwartsliteratur dort abbilden, eventuell aber auch Tendenzen der Gegenwartsliteratur dort erst entstehen.
Und das hat ja wiederum einen Grund darin, dass diese Institute oft eben sowas wie den Literaturbetrieb im Kleinen versuchen abzubilden, also in allen Aspekten eben nicht nur schreiben lernen, sondern auch wie vermarktet man sich eigentlich als Autor, als Autorin, wie kommt man eigentlich in Kontakt mit Agenturen und so weiter. Also dieses ganze umfassende Wissen, das man eigentlich braucht, wenn man versucht, Texte zu veröffentlichen, das geht ja eben immer weniger einfach so, das haben wir auch schon in anderen Folgen dieses Podcasts gesehen, sondern man braucht eigentlich wahnsinnig viel schon Vorwissen, Infrastruktur, persönliche Kontakte und so weiter. Und all das lernt man dort auch. Ne?
Genau, und unter diesen Aspekten werden Debatten wie die sogenannte Arztsohn-Debatte nochmal virulenter, wenn man einfach sieht, dass diese Debatten sind auch um Zugänge zum Literaturbetrieb.
Ja, ja. Gleichzeitig ist es ja so, dass Schreibschulen nicht mehr die einzigen Orte sind, an denen man in digitalen Zeiten überprüfen kann, wie gut der eigene Text eigentlich ist. Und man kann sich jetzt auch an vielen anderen Orten Rückmeldungen einholen, auch von einer größeren Community oder einem Kollektiv. Und das führt uns jetzt nochmal zum Blick ins Jetzt.
Genau, da geht es um Wattpad.
Der Blick ins Jetzt.
Wattpad oder Wattpad?
Ja, Wattpad oder Wattpad, W-A-T-T, Pad geschrieben. Und das ist tatsächlich ein Ort, an dem, sagen wir mal, mit Novalis in Masse geschrieben wird. Mhm. Kollektiv geschrieben wird insofern, dass man dort fiktionale Texte hochladen kann, teilweise Works in Progress, und die quasi live beim Schreiben kommentiert werden. Und Wattpad ist wahnsinnig erfolgreich. Allein bei Google Play gibt es mittlerweile schon mehr als 100 Millionen Downloads von dieser Website. Durchschnittlich bleiben 65 Millionen Leser dort eine halbe Stunde pro Sitzung. 400 Millionen Geschichten kann man da lesen, die kann man natürlich nicht alle lesen. Hauptsächlich werden die auf mobilen Geräten gelesen, also auf Handys etc. Kurz gesagt, das ist die größte Amateur-Lese- und Schreibgemeinschaft der Welt und vielleicht auch die größte Schreibschule der Welt, wenn man es in Zahlen nur messen will. Mhm. Was hältst du davon?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich eine total interessante Alternative für viele, gerade Leute, die unmittelbar auch auf Plattformen veröffentlichen wollen, auch in den Bereich Self-Publishing reingehen wollen. Was natürlich dadurch nicht abgedeckt wird, ist eben alles, was wir gerade angesprochen haben, nämlich dieses ganze betriebliche Wissen. Ne? Also zu sagen, Wattpad ist eigentlich sowas wie eine große kollektive Schreibschule, verkennt ein bisschen, welche Funktionen diese Institute sonst noch alle einnehmen. Aber ansonsten ist es natürlich ein interessantes Phänomen und es ist ja auch ein immer stärker konkurrierender Markt. Gerade dieses Self-Publishing, wie wir auch in der entsprechenden Folge schon gesehen haben, dass es da auch einfach ja viele Autorinnen und Autoren gibt, die sich über diesen Weg den Markteintritt sichern.
Genau, und es ist ein Ort, an den Agenten gehen, an den Verlage gehen, ein Ort, wo, wie das wahrscheinlich an Schreibschulen auch passiert und in Schreibschulanthologien wahrscheinlich auch irgendwie zugänglich wird. Da können Agenten wie Verlage junge Autorinnen beim Schreiben sehen und sich überlegen, ist da mehr Potenzial, ist da was zu holen für mich? Und man kann ja gerade sehen, dass dieses Fanfiction-Genre, das sich sehr durchgesetzt hat, auch auf diesen populären Plattformen, teilweise zu richtigen Supersellern führt, von denen Abgänger der Schreibschule in Leipzig oder Hildesheim leider nur träumen können.
Ja. Und gleichzeitig sind das dann auch Texte, die sich dem Vorwurf aussetzen müssen, dass sie eben auch wieder sehr stark genormt sind, sehr starken Mustern unterliegen. Also da gibt es teilweise auch dieselben Debatten wie an den Schreibschulen. Insofern ist die Frage vielleicht weniger, ob das eine das andere ersetzt, sondern das Interessante ist eher, dass diese Spannung zwischen ästhetischem Anspruch und Marktfähigkeit und die Diskussion darüber, was eigentlich überwiegt, immer wieder an den neuen Orten auch ausgetragen werden.
Genau, ewige Gretchenfrage des Literaturbetriebs, und ich denke, dabei belassen wir es für heute.
Genau, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Wir danken euch sehr fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr dem Podcast folgt und wenn ihr uns ein Like hinterlasst. Bis zum nächsten Mal im Laden.
Bis zum nächsten Mal, Erika.
Literatur im Betrieb ist ein Podcast der LMU München. Moderiert von Erika Tomalla und Laden Gladitsch. Produziert von Pool Artists. Projektleitung Julia Tautz. Redaktion und Skript Erika Tomalla, Mladen Gladic und Julia Tautz. Sounddesign Benjamin Meyer. Cover Susanne Igelmund.